Ja, hallo alle zusammen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Vielmehr, es ehrt mich bei so ganz schönem Wetter. Ich kenne Aidlingen auch anders, wo man nur in Gummistiefeln rumläuft, dass ihr trotzdem den Weg hierher gefunden habt und sogar hier draußen sitzt, zu meinem Seminar gekommen seid. Vielen Dank. Ich habe versprochen, ich habe vorher zwei Jungs getroffen und die haben gesagt, na toll, wir wären eigentlich gerne in dein Seminar gekommen, aber wir dürfen nicht. Dann habe ich gesagt, ich mache am Anfang speziell einen Gruß an die zwei, beziehungsweise an alle Männer, die heute nicht hier sein dürfen, aber sich das Seminar im Nachhinein online dann anhören. Also, hallo Männer, hallo Daniel und Finn, ich grüße euch ganz herzlich. Ja, super, vielen Dank und hier grüßen euch... ich weiß nicht, 500 junge Frauen. 1, 2, 3. Sehr gut, wunderbar. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Es sind keine Kronen für Prinzessinnen, sondern es sind erstens dieser Zettel. Und dieser Zettel, der war ziemlich teuer. Das ist nämlich meine letzte Zahnarztrechnung, die ich gekriegt habe. Und ich habe meine High Heels dabei. Und ich habe zwei Orchideen dabei, die bei uns in der Regel im Wohnzimmer stehen. Und über diese Sachen werde ich heute sprechen mit euch. Dürft gespannt sein, wann. Zunächst will ich euch von meinem Zahnarztbesuch erzählen. Deswegen die Zahnarztrechnung. Ich war vor ein paar Wochen beim Zahnarzt und habe so eine professionelle Zahnreinigung gemacht. Hat das von euch jemand schon mal gemacht? Professionelle Zahnreinigung? Alter Schwede, ich kann euch sagen, das ist eine unangenehme Geschichte. Die schrubben da so, gibt es irgendwie Zahnarzthelferinnen hier oder so? Nee, also, die schrubben einem da das Zahnfleisch halb runter, dass man am Schluss das Gefühl hat, man hat keins mehr und machen da mit irgendwelchen Geräten und Haken und was weiß ich an deinen Zähnen und in den Zahnzwischenräumen rum, sodass man da denkt, danach einem fallen alle Zähne raus. Also es ist wirklich, es ist unangenehm, schmerzhaft. Aber die hässlichste Sache kommt dann zwei Wochen später. Nämlich dann, wenn die Rechnung dafür kommt. Dann zahlt man da mal kurz 100 Euro für das, dass du dich da eine Stunde lang rumgequält hast. Eine andere Frau, die wahrscheinlich über Arztrechnungen ein Lied singen konnte, von der möchte ich euch erzählen jetzt am Anfang. Das ist eine Frau, über die in der Bibel berichtet wird. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr mitlesen gern. Über diese Frau wird in Lukas 8 berichtet. Und diese Frau, die hat da nicht mal einen Namen, die heißt einfach nur die blutflüssige Frau. Das war also eine Frau, die Blutfluss hatte, sprich, die hat dauerhaft geblutet. Das ist wie wenn die dauerhaft praktisch ihre Tage hatte. Und das war in der Zeit, in der diese Frau lebte, keine sehr angenehme Angelegenheit. Nicht nur deswegen, weil es nicht so super angenehm ist, dauerhaft seine Tage zu haben, sondern auch, weil das dazu geführt hat, dass sie in dieser Zeit ein totaler Außenseiter war, total ausgegrenzt war aus der Gesellschaft. Wer so eine Krankheit hatte, mit dem hat man nichts zu tun gehabt. Und diese Frau hatte die nicht erst seit kürzlich, sondern die hatte das schon 12 Jahre lang, diese Krankheit. Ihr könnt euch vorstellen, wie es dieser Frau ging. 12 Jahre isoliert von der Gesellschaft, ganz allein und mit einer bescheuerten Krankheit. Und die hatte praktisch ihr ganzes Geld schon ausgegeben, um gesund zu werden. Sie war bei x Ärzten und alle konnten ihr nicht helfen. Und die einzige Möglichkeit, die sie gesehen hat, gesund zu werden, war, dass sie Jesus begegnet, dass sie den Mantel von Jesus anpackt und dann hat sie gehofft, dass sie gesund wird. Und dann war ist das ja so eine Sache bei Jesus. Jesus war immer umringt von Menschenmassen. Also der war selten ganz allein Und es war an diesem Tag auch so. Und diese Frau dachte, Mist, wie komme ich jetzt zu Jesus hin und kann diesen Mantel, wenn ich wenigstens nur den Mantel anfassen könnte, dann wird es mir schon reichen. Also, Frau quetscht sich durch alle Menschenmassen durch, um an Jesus ranzukommen. Und zack, fasst seinen Mantel an und wird in der Tat gesund. Und dann wird beschrieben, Jesus spürte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen ist. Und sagt dann zu seinen Jüngern, Leute, wer hat mich gerade angefasst? Und seine Jünger dachten wahrscheinlich auch, Jesus, Witzbold, 3000 Millionen Leute um dich rum. Keine Ahnung, wer dich angefasst hat. Und er sagt, doch, Jesus sagt, ich hab gespürt, da ist eine Kraft von mir ausgegangen. Irgendjemand muss mich ganz bewusst angefasst haben. Wer war das? Und diese Frau dann so dachte, oh Mist, okay, ertappt, ich muss jetzt doch wieder zurück. Also ging sie wieder zurück. Oh, Jesus, okay, ich war's, ich habe dich angefasst. Und ich bin dadurch gesund geworden. So viel mal zu dieser Geschichte. Die geht nachher noch weiter. Ich erzähle euch nachher noch weiter. Und wir kommen immer wieder auf diese Geschichte zurück. Diese Frau hatte, glaube ich, 3 Fragen, die ihr Leben so beschäftigt hat, haben. Und ich glaube, das sind 3 Fragen, die sich nicht nur diese Frau gestellt hat, sondern das sind Fragen, die wir uns heute auch stellen, die ich mir auch stelle. Gar nicht unbedingt nur bewusst, also nicht, dass ich jeden Tag mich selber frage, die Frage stelle ich mir heute und die stelle ich mir heute und die stelle, sondern eher unbewusst. Aber dass wir uns die stellen, das zeigt sich an ganz vielen Stellen von unserem Verhalten. Diese 3 Fragen, an denen werden wir dieses Seminar über entlang gehen. Und die heißen: Wer bin ich? Wo gehöre ich dazu? Und wozu bin ich da? Frage 1, wer bin ich? Heute Morgen, als ich kurz noch in Facebook geguckt habe, da ist mir klar geworden, wie wichtig diese Frage für uns ist, beziehungsweise wie wichtig das für uns ist oder für viele von uns, ich möchte nicht für alle sprechen, aber für viele von uns, darauf, auf diese Frage eine Antwort zu haben. Wer bin ich eigentlich? Und deswegen Facebook, weil ich gesehen habe, 2 oder 3 junge Frauen interessanterweise haben, also habe ich gesehen, wie sie gepostet haben, das Ergebnis von so einem Psychotest. Ich weiß nicht, ob ihr diese kennt, diese Psychotests bei Facebook. Da gibt es ja alles mögliche. Ich habe dann mal geguckt, was es gibt irgendwie. Welcher WhatsApp-Typ bist du? Welcher Küsser bist du? Welche Nationalität bist du in deinem Herzen? Was weiß ich, welches Tier bist du? Welche Disney-Figur bist du? Da gibt es wirklich alles Mögliche. Und ich glaube, und ich mache solche Tests auch gern, muss ich mal zugeben, aber ich poste sie nicht, die Ergebnisse. Und dass wir eigentlich, oder viele von uns, solche Tests total gern machen, das zeigt eigentlich, wie wichtig uns ist, eine Antwort auf die Frage zu finden, wer bin ich? Denn wir hoffen so insgeheim, jetzt fülle ich da 10 Fragen aus und dann sagt mir am Schluss dieses Ergebnis, wer ich bin oder was ich bin oder wie ich bin. Kennt ihr dieses Spiel, wer bin ich? Da klebt, das ist so ein Spiel, das kann man so in der Gruppe spielen. Da kriegt jeder so einen Post-it-Zettel und schreibt auf den Zettel einen Namen von einem Star oder Politiker oder irgendwie sowas drauf. Und dann tauscht man die Zettel und jeder klebt sich so ein Post-it an die Stirn und man sitzt im Kreis und dann errät man praktisch gegenseitig, welche Person man selber am Kopf kleben hat. Und man macht es praktisch, indem man verschiedene Fragen stellt. Also, bin ich berühmt? Bin ich männlich? Bin ich beliebt? bin ich Politiker oder Star oder irgendwas. Und so findet man dann am Ende raus, was man ist oder wer man ist, welchen Zettel man am Kopf kleben hat. Und ich habe allerdings den Eindruck, dass dieses Spiel gar nicht mal unbedingt nur ein Spiel ist, sondern dass die Kriterien, nach denen man in diesem Spiel erkennt, wer man ist, im Grunde genommen auch die Kriterien sind, nach denen ich selber oft definiere, wer ich bin. Das sind nämlich in der Regel die Kriterien, was tue ich? Also was leiste ich beruflich oder was weiß ich in meiner Freizeit? Wie sehe ich aus? Was habe ich? Und was sagen andere über mich? Und das ist genau der Punkt. Ich habe den Eindruck, ganz oft definiere, wer ich bin, diese Sachen, ja? Also, was leiste ich, ja? Welchen Beruf habe ich? Sage ich, ja, ich bin Schülerin oder ich bin, was weiß ich, Chemikerin, Arzthelferin, hat es ja nicht hier. Oder was ich habe, ja? Ich definiere mich drüber, was ich habe. Zum Beispiel, ich habe einen Freund. Oder was ich nicht habe, ich habe keinen. Oder ich habe 700 Facebook-Freunde. Oder ich definiere mich darüber, wie ich aussehe. Oder ich definiere mich darüber, was andere über mich denken oder andere über mich sagen oder mal gesagt haben. Und das bestimmt dann, wie ich selber denke, wer ich bin. Dieses Bild bestimmt dann meine Identität. Und Leute, ich sage das nicht von einem hohen Ross runter. Ich sage das nicht nach dem Motto, ja, ich, die ich ja jetzt hier Referentin bin, ich mache das ja völlig anders. Und ich erkläre euch, die ihr das ja noch komplett falsch macht, wie ihr es richtig machen müsst. Leute, ich sage euch das nicht von einem hohen Ross runter. Ich kämpfe mit genau diesen Dingen genauso wie ihr. Ich mache das an vielen Stellen genauso. Und mein Punkt ist speziell dieser, ich definiere mich darüber, was andere über mich sagen. Ich definiere mich darüber, ob ich Anerkennung von anderen kriege. Ich war letztens in einer Gemeinde zum Predigen und habe ich da also gepredigt und fand mich irgendwie ganz toll. Und danach stand ich dann also so vorne an der Bühne und habe gedacht, cool, jetzt kommen ja bestimmt 20 Leute und sagen mir, dass es total gut war. Und dann kam schon einer, ja, und es kam auch noch ein zweiter, aber es kamen keine 20. Also ich hatte erwartet, oh, da kommen jetzt alle Leute und sagen, ey, da mach es voll super gepredigt, ganz arg toll gemacht. Und was macht der Maris? Der Maris bläst erstmal 2 Tage Trübsal, weil ich gedacht habe, ich bin so schlecht, ich kann gar nichts. Ich bin überhaupt nicht geschaffen zum Reden vor Leuten. Und ich merke an solchen Punkten, krass, ich definiere mich so sehr oft darüber, was andere über mich sagen und ob andere mir Anerkennung geben. Aber das Problem ist, dass wenn wir uns über diese Dinge definieren, was kann ich, was habe ich, wie sehe ich aus oder was sagen andere über mich, dann mache ich mich abhängig davon, dass diese Dinge immer da sind. Dann brauche ich diese Anerkennung von anderen. Dann muss ich immer einen guten Job haben oder immer irgendwas zu tun, irgendwie immer was, wo ich was leiste. Dann muss ich immer gut aussehen. Und wehe, das bricht weg. Wehe, ich krieg die Anerkennung nicht von anderen. Wehe, ich verliere meinen Job. Wehe, ich leiste nicht genug, weil ich zum Beispiel krank werde. Dann bricht plötzlich meine ganze Identität zusammen. Worüber definierst du dich? Wer bist du? Was würdet ihr sagen, was würde wohl die Frau, von der ich euch vorher erzählt habe, die blutflüssige Frau, was würde die antworten auf die Frage, wer bin ich? Die war seit 12 Jahren krank. 12 Jahre dauerhaft geblutet. Und das in einer Zeit, wo es keine Hygieneartikel gab wie heute. Und das in einer Zeit, wo das dazu geführt hat, dass sie eine absolute Außenseiterin wurde. Die ihr ganzes Geld ausgegeben hatte. Keine Freunde mehr, keine sozialen Kontakte mehr, außer zu ihren Ärzten vielleicht, zu denen sie gegangen ist. Was hätte die gesagt? Vielleicht sowas wie, ich bin die Kranke, ich bin die, die halt kein Geld mehr hat jetzt, ich bin die, die keine Freunde mehr hat, ich bin die absolute, ich bin's Opfer, würde man heute sagen vielleicht. Und jetzt lasst uns angucken, was mit dieser Frau passiert, als die Frau Jesus begegnet. Die wird erstmal gesund, ja? Also die wird körperlich erstmal gesund. Aber, und ich glaube, dass das was viel, viel Entscheidenderes ist. Die Frau, die liegt da auf dem Boden, weil sie sich gerade geoutet hat. Jesus, ich war's, ich habe dich angefasst, ich bin dadurch gesund geworden. So. Und was macht Jesus jetzt? Ich habe euch den Text mitgebracht. Wir gucken hier ab Vers 48. Also das ist die ganze Vorgeschichte, die ich vorher erzählt habe. Was sagt Jesus jetzt? Jesus sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Meine Tochter, sagt Jesus zu dieser Frau. Meine Tochter. Für Jesus ist es so unentscheidend, dass diese Frau krank ist oder krank war. Für Jesus ist es so unentscheidend, dass diese Frau keinen Cent Geld mehr in der Tasche hat. Für Jesus ist es so unentscheidend, dass diese Frau absolutes Opfer ist. All das, worüber die Frau sich wahrscheinlich selber definiert hätte, das ist so zweitrangig für Jesus. Und Jesus sagt zu ihr, wisst ihr, also ich stelle mir so vor, da liegt diese Frau da kauernd auf dem Boden mehr oder weniger und Jesus hebt sie auf und sagt nicht, ach Frau, komm, ich helfe dir hoch oder was, sondern, und ich finde, das berührt mein Herz, wenn ich das, ach, immer, jedes Mal. Jesus hebt sie auf und sagt, meine Tochter. Und gibt dir damit eine ganz, ganz neue Identität. Meine Tochter. Jesus, Jesu Tochter, Tochter Gottes. Wer Jesus glaubt, der wird zur Tochter Gottes. Wer Jesus glaubt, der kriegt eine ganz, ganz neue Identität. Dann bist du nicht mehr darüber definiert, was du tust oder was du auch nicht tust oder was du hast oder was du nicht hast oder wie du aussiehst oder was andere über dich sagen. Sondern dann definiert dich, was Jesus über dich sagt. Und Jesus sagt zu dir, meine Tochter. Es ist sehr spannend, und da gucken wir nochmal auf diese Geschichte. In der englischen Bibel, ich habe diese Geschichte in der englischen Bibel nachgelesen und die englische Übersetzung gelesen. Und an der Stelle, wo ist das denn? Vers 46. Doch Jesus beharrte darauf, irgendjemand hat mich berührt. Ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. An der Stelle heißt es in der englischen Übersetzung nicht Kraft, sondern Virtue. Also es ist Virtue von Jesus ausgegangen. Englischkenner hier? Virtue heißt Wert. Von Jesus ist Wert auf diese Frau übergegangen. Da ist Wert rübergeflossen zu dieser Frau. Diese Frau kriegt bei Jesus, in der Begegnung mit Jesus kriegt diese Frau Wert. In der Begegnung mit Jesus kriegst du Wert. In Jesu Augen bist du wertvoll. Und vielleicht sitzt du hier und denkst dir, ja, ich weiß, das habe ich schon 30 Mal gehört. Aber ich kann es nicht glauben. Weil ich habe das nie erlebt, dass ich wertvoll bin. Weil meine Eltern mir nie das Gefühl gegeben haben, dass ich wertvoll bin. Meine Eltern haben mir vielleicht im Gegenteil eher immer das Gefühl gegeben, du reichst nicht. Du bist nicht genug, du müsstest eigentlich anders sein. Du hättest vielleicht lieber ein Junge sein sollen. Oder du hättest am besten einfach gar nicht geboren werden sollen. Eigentlich hätte ich dich lieber abgetrieben. Du warst leider ein Unfall. Vielleicht bist du aber auch in deiner Schule, in deiner Klasse, an deinem Arbeitsplatz so von Mobbing betroffen, dass du überhaupt gar nicht das Gefühl haben kannst, ich bin in irgendeiner Form wertvoll. Alle hacken nur auf mir rum. Und vielleicht haben sie ja sogar recht. Vielleicht hast du sogar Missbrauch erlebt. Körperlich, sexuell, seelisch. Vielleicht ist ganz, ganz tief in deiner Seele eingebläut, du bist ein Objekt. Jeder kann mit dir machen, was er möchte, weil zu mehr bist du nicht wert. Und du sagst, ich kann das nicht glauben. Ich kann das hören, aber ich kann das nicht glauben. Und ich glaube, dass sogar Leute hier sind, die sich vor diesem Pfingstjugendtreffen Gedanken darüber gemacht haben, sich umzubringen. Vielleicht, weil du denkst, wird sowieso niemanden stören, ob ich da bin oder ob ich nicht da bin. Wird wahrscheinlich niemand mehr merken. Leute, und dann gilt für euch das heute im ganz Besonderen. Und wenn du aus diesem Seminar nichts mitnimmst, außerdem, dann ist absolut genug. Jesus sagt über dich, du bist wertvoll, meine Tochter. Ich habe eine kleine Tochter, die ist ein Jahr, die ist sehr, sehr süß. Ihr könnt sie nachher sehen, die läuft da draußen rum. Die ist Zucker. Und manchmal, wenn wir so miteinander spielen, dann winke ich sie so zu mir her und sage, Elea heißt sie, Elea, soll ich dir was ins Ohr sagen? Und dann kommt sie immer zu mir hergewackelt und dann flüstere ich ihr immer ins Ohr, ich hab dich lieb. Und dann grinst du immer so, ist ganz, ganz süß. Ich kann es nachher mal vorführen, wenn es klappt. Der Punkt ist, ich glaube, dass Gott dich heute herwinkt zu sich und sagt, soll ich dir mal was ins Ohr sagen? Komm ganz nahe an meinen Mund. Du bist wertvoll, meine Tochter. Vielleicht denkst du aber auch, ja gut, also diese Frau, ja, also diese Geschichte ist irgendwie 2000 Jahre her, ist auch irgendwie eine besondere Situation. Also wenn ich jetzt so ein Wunder erleben würde wie die, dann würde es mir auch einfacher fallen, das zu glauben, dass ich wertvoll bin. Ja dann, wenn ich ein Wunder sehen würde. Mal ganz ehrlich, und ich hoffe, dass jemand sich meldet jetzt. Gibt es jemanden, der denkt, wenn ich jetzt ein Wunder sehen würde, dann könnte ich das mehr glauben. Dann fiel es mir einfacher zu glauben. Ah, super, sehr gut. Euch, die ihr euch gemeldet habt, vielen Dank. Euch verspreche ich, ihr werdet heute noch ein Wunder erleben. Ihr werdet heute noch ein Wunder sehen. Da kommst du mal mit der roten Jacke, kommst du mal kurz zu mir vor, weil du dich gemeldet hast. Ich finde es sehr mutig von dir. Vielen Dank. Oh ja, super. Danke. Wie heißt du?
Carmen.
Carmen, hallo Carmen. Hallo. Warte mal, stell dich mal bitte so hin hier, dass dich alle sehen können. Schade, dass wir nicht so einen Spot haben. Ich hätte dich gern so im Spot.
Schon gut so.
So, Licht, alles Licht auf Carmen. Schaut euch mal bitte die Carmen ganz, ganz genau an. Ganz genau. Hey, Männer, wo sind ihr Männer versteckt? Guckt sie euch ganz genau an. Ihr Lieben, vor euch steht ein Wunder. Carmen, du bist das Wunder Gottes, was du sehen möchtest. Gott sagt heute zu dir, meine liebe Tochter, du bist wertvoll für mich. Gib diesem Wunder mal einen donnernden Applaus. Jawohl. Das passiert übrigens Dankeschön. Die ganze Zeit im Himmel, wenn Gott euch anguckt. Dann passiert sowas. Applaus im Himmel. Yay, Wunderwerk. Carmen, vielen Dank. Das war's schon. Ich möchte euch kurz von meiner Schuhtortur erzählen. Deswegen habe ich hier meine schwarzen High Heels dabei. Ich habe ziemlich kleine Füße, manchmal Größe 35. Und, oh, vielen Dank fürs Mitleid. Und das ist gar nicht so leicht, Schuhe zu finden manchmal. Also so normale Schuhe gehen noch, aber High Heels ist enorm schwierig. Und bei Kinderschuhen möchte ich nicht gucken. Das ist immer so Prinzessin Lillifee High Heels, cool. Und das führt dazu, dass ich, glaube ich, 4 oder 5 Paar schwarze High Heels in meinem Schrank stehen habe, die mir alle nicht passen, weil sie alle irgendwie so Größe 36 sind, was man halt so normalerweise hat. Und die, wenn ich da reinstehe, dann schlappe ich da immer so raus. Also bei High Heels ist das maximal ungünstig, weil man da immer eben stolpert. Gut, also ich wollte unbedingt High Heels, schwarze, die mir mal perfekt passen. Ja? Bin also durch X-Läden, gefühlt alle Läden dieser Welt, gegangen, um schwarze High Heels in Größe 35 zu finden, habe ich aber nicht gefunden. Also irgendjemand hat dann gesagt, geh doch mal beim Laden XY, die haben manchmal auch so kleine Größen, da findest du vielleicht was. Und in der Tat, ich ging in den Laden XY und fand diese High Heels. Und ich dachte so, ja, ich bin happy, die nehme ich sofort. Ich war so lange happy, bis ich aufs Preisschild geguckt habe. Und dachte, mich trifft der Schlag. 200 Euro für Schuhe. Ich dachte, um alles in der Welt, was macht diese Schuhe 200 Euro wert? Die haben einen Absatz wie jede anderen High Heels auch. Die sind nach, 3 Monaten abgelaufen. Die sind genauso unbequem wie 20 Euro High Heels. Was um alles in der Welt macht aus, dass die 200 Euro kosten? Also ich zur Verkäuferin hin gesagt, also 200 Euro? Warum? Und dann sagt sie, ja, die hat mich so ganz entgeistert angeguckt, ja, die sind ja auch von Marciano. Also hier drin steht Marciano. Dass diese Schuhe von Marciano sind, von diesem Designer Marciano, das allein reichte, dass die so affenteuer waren. Der Punkt ist, ich glaube, dass Jesus auf dein Leben seinen Namen eingraviert hat. Ich glaube, auf deinem Leben steht Jesus. Dein Designer hat dich sozusagen unterschrieben. Und das ist der Grund, warum du unbezahlbar teuer bist. Unbezahlbar wertvoll für Jesus. Du bist nicht, was andere sagen. Du bist nicht mal, was du selber über dich sagst. Du bist nicht, was du leistest. Du bist nicht, was du hast. Und du bist nicht, was andere über dich denken. All das definiert nicht, wer du bist. Gott definiert, wer du bist. Tochter Gottes. Und als Tochter Gottes, als Tochter vom größten König dieser Welt, da bist du eine Prinzessin. Und Leute, das ist keine Ansichtssache, wie es in unserem Titel heißt. Das ist keine Ansichtssache. Das ist die Wahrheit, die über deinem Leben steht. Okay? Die zweite Frage. Wo gehöre ich dazu? Jeder will irgendwo dazugehören, das ist normal. Warum? Ich vermute deswegen, weil wenn ich irgendwo dazugehöre, dann habe ich das Gefühl, für diese Person oder für diese Gruppe bin ich in irgendeiner Form besonders. Oder bin ich irgendwie speziell. Die brauchen mich oder die Person braucht mich. Da bin ich besonders. Da bin ich irgendwie wertvoll. Da bin ich irgendwie einzigartig, weil in dieser Gruppe niemand so ist wie ich. Jemand will mich. Deswegen, ich glaube, es ist völlig normal, jeder will irgendwo dazugehören. Ich bin erst heute Mittag angereist, deswegen müsst ihr mir kurz helfen. Bei den Hauptveranstaltungen gibt es da davor wieder diese Filmzusammenschnitte? Ah ja, das ist sehr gut. Weil das ist nämlich ein gutes Beispiel. Das ist sehr witzig, immer wenn diese Filmteams da so übers Gelände laufen und so Leute suchen, die sie filmen können, dann passiert immer was Witziges. Da gucken immer alle so ganz beschämt auf die Seite, so, ich möchte nicht gefilmt werden. Ganz oft Mädels vor allem, so, ich möchte nicht gefilmt werden. Aber ich glaube, und das behaupte ich jetzt einfach mal, dass 80% mindestens eigentlich, wenn sie wirklich ehrlich wären, sehr gern gefilmt werden würden. Stimmt, gell? Warum? Weil man wahrscheinlich damit so das Gefühl hätte, boah, dieses Filmteam hat mich rausgesucht. Irgendwie bin ich besonders. Ich kann irgendwas besonders oder bin besonders witzig oder irgendwie habe ich die Aufmerksamkeit von diesem Filmteam erregt, dass ich jetzt in diesem Film bin. Ich war übrigens, ist eigentlich ein bisschen peinlich, nein, okay, also ich war immer in Aidlingen, also als Teilnehmerin und ich habe mir immer gesagt, ich gehe so lang nach Aidlingen und wenn ich 100 bin, bis ich mal auf diesen Film gekommen bin. Und dann kam ich irgendwann auf den Film, dachte ich, okay, jetzt kann ich ein Jahr Pause machen. Ist eigentlich nicht mehr, okay. Der Punkt ist, das Gefühl, ich werde ausgewählt, ja? Das ist ein Gefühl, was ganz besonders für uns ist. Und ich glaube, so eine von den schlimmsten Erfahrungen ist es, wenn man das Gefühl hat, man gehört nicht dazu oder man ist nicht ausgewählt. Ich habe ja in Sport, in der Schule, ich habe es gehasst, diese Mannschaftsspiele. Diese Mannschaftsspiele, wo man zwei Mannschaften gewählt hat und dann die Mannschaftsführer, die war ich immer nicht, dann gesagt haben, okay, ich nehme den. Und man steht dann da so in dieser großen Gruppe, die dann immer so kleiner wird und alle werden gewählt und man steht immer noch da. Also bei mir war es so, nicht so mega Sportkanone. Und am Schluss steht man so als Letzter da und dann sagt so der Lehrer, okay, dann Maris, du gehst jetzt halt noch zu der Gruppe. So, scheiße. Oh, Entschuldigung, schrecklich. Furchtbares Gefühl, nicht ausgewählt zu werden. Und ich glaube, im normalen Leben ist das ganz genauso. Das Gefühl zu haben, ich gehöre nicht dazu, das Gefühl zu haben, ich bin nicht ausgewählt, das ist ein ganz schreckliches Gefühl. Und vielleicht würde ich eigentlich gern zu einer speziellen Gruppe in meiner Klasse dazugehören. Vielleicht würde ich gern zu den Mädchen gehören, die einen Freund haben. Vielleicht möchte ich gern zu denen gehören, die irgendwas ganz besonders gut können, irgendwo in irgendeiner Sache ganz besonders begabt sind oder so. Oder. Die Konsequenz daraus ist, dass wir so eine tiefe Sehnsucht haben, dazu zu gehören. Das führt ganz, ganz oft dazu, dass wir alles Mögliche tun, um dazu zu gehören. Ja? Also da ziehe ich mich in einer bestimmten Art und Weise an. Da schminke ich mich auf eine bestimmte Art und Weise, weil dann gehöre ich so dazu. Oder ich benutze die bestimmten Produkte. Oder ich verhalte mich in einer bestimmten Art und Weise. Diese Dinge passen unter Umständen gar nicht zu mir, aber ich tue sie trotzdem, weil ich möchte ja dazugehören. Und man versucht sich so zu verändern oder anzupassen, dass man irgendwie reinpasst, ja, oder dass man so dazugehört. Irgendjemand hat mal gesagt, du bist als Original geboren, stirb doch nicht als Kopie. Aber der Punkt ist, ich sehe so viele Mädchen, die einfach als Kopie von jemand anderem rumlaufen, weil sie das Gefühl haben, wenn ich so oder so bin, wenn ich mich so oder so verhalte, dann, wow, dann gehöre ich dazu. Versteht mich bitte nicht falsch, ich habe nichts gegen schöne Klamotten oder Make-up oder auch nicht grundsätzlich gegen Diäten zum Beispiel. Aber ich glaube, dass diese Frage, dieses wozu, wo gehöre ich dazu und diese Sehnsucht, dass ich irgendwo dazugehöre, reihenweise Mädchen zum Beispiel in Magersüchte treibt. Oder in irgendeiner Weise in ein anderes krankhaftes Verhalten treibt. Ich habe erst dieser Tage wieder einen Bericht gelesen darüber, wie Germany's Next Topmodel dazu führt, dass reihenweise Mädchen essgestört werden. Weil sie meinen, wenn ich so bin, wenn ich zu denen gehöre, die Kleidergröße 32 tragen, dann, wenn ich nochmal 2,5 Kilo abnehme und hier nochmal 1 Kilo, dann. Ich vermute, dass die Frau aus der Geschichte sich eben diese Frage auch gestellt hat, wo gehöre ich dazu? Und das war bei der wirklich drastisch, weil sie gehörte wirklich nirgends dazu. Die hatte wirklich keine Freunde. Die war völlig ausgeschlossen. Und was passiert mit der Frau? Gucken wir noch mal rein. Was sagt Jesus zu ihr? Jesus sagt, meine Tochter. Er sagt nicht nur Tochter, wäre auch schon toll. Jesus sagt, meine Tochter. Meine Tochter. Du gehörst zu mir. Du gehörst zu mir. Du gehörst zu meiner Familie. Du gehörst zur Familie Gottes. Du bist meine Tochter. Wenn du Tochter Gottes bist, dann gehörst du zur Familie Gottes. Und in der Familie Gottes, da musst du nicht erst bestimmte Regeln erfüllen, da dazu zu gehören. Da musst du nicht bestimmt aussehen. Da musst du nicht erst bestimmte Dinge leisten. Da musst du dich nicht erst mal verbiegen und verändern, dass du irgendwie da reinpasst. Da ist niemand zu dick. Da ist niemand zu dünn. Da ist niemand zu krank. Niemand zu komisch. Niemand zu schwach. Niemand zu groß. Und niemand zu klein. Gott sei Dank, weil sonst würde ich nicht dazugehören. Und wer zur Familie Gottes gehört, Leute, der ist heilig. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Ihr seid, wenn ihr zur Familie Gottes gehört, heilig. Weil heilig zu sein nichts anderes bedeutet, als zu Gott dazugehören. Ausgewählt sein für Gott, ausgesondert sein für Gott. Und wer im tiefsten Inneren, in seinem Herzen weiß, ich gehöre dazu, ich gehöre dazu, ich bin Teil von der Familie Gottes, der muss nicht krampfhaft oder auch krankhaft an manchen Stellen versuchen, sich irgendwie so zu verbiegen, dass ich irgendwie dazu passe. In Verhalten und in Dingen, die eigentlich nicht passen zu dir oder die dich krank machen. Du bist schon ausgewählt. Du gehörst schon dazu. Oh, ist ganz schön warm hier, gell? Puh, kurz. Und Leute, die Veränderung, die Gott in deinem Leben mit dir vorhat, das ist eine Veränderung, die gesund ist. Und das ist eine Veränderung, die nicht krampfhaft oder die nicht krankhaft ist. Weil letztlich die Veränderung, die Gott mit dir und deinem Leben vorhat, dazu führt, dass du zu dem wirst, wozu du da bist. Und damit komme ich zur dritten Frage. Wozu bin ich da? Ich möchte euch da noch was Interessantes zeigen an dieser Geschichte. In Vers 44, da heißt es, diese Frau drängte sich von hinten an Jesus heran. Von hinten. Also so, dass sie niemand so richtig sieht, dass sie auch schnell wieder in der Masse untertauchen kann, dass sie so unbemerkt bleibt, mehr oder weniger. Vielleicht war das ihre Hoffnung. Und jetzt guckt mit mir, was passiert, als sie gesund geworden war und als sie Jesus begegnet war. Guckt, was passiert in Vers 47. Im zweiten Teil. Dann erzählte sie vor allen Leuten, dass sie gesund geworden ist. Also diese Frau, die ging so heimlich und Hauptsache niemand sieht mich und ich kann schnell wieder abhauen, ging die zu Jesus hin, begegnet Jesus, erlebt, wie Jesus in ihrem Leben krass wirkt. Und was passiert? Diese Frau stellt sich vor alle Leute hin und gibt Zeugnis von Jesus und sagt, Leute, das habe ich erlebt. Jesus hat mich gesund gemacht. Diese Frau, die sich das wahrscheinlich vorher im Leben nicht getraut hätte, das wäre wie wenn ich jeden von euch jetzt hier nach vorne bitten würde und sagen würde, so jetzt gib mal Zeugnis von Jesus. Das hätte die sich nie getraut. Aber weil sie Jesus begegnet ist und weil sie Jesus auf so eine krasse Art und Weise erlebt hat, wird sie plötzlich zu Taten fähig, die sie sich wahrscheinlich nicht mal erträumt hätte. Andere, die um Jesus rum sind, können an ihrem Leben jetzt sehen, wie Jesus ist und was Jesus kann. Und sie fängt an, das zu leben, was sie ist, nämlich Tochter Gottes. Wisst ihr, ich habe manchmal das Gefühl, wir haben das vielleicht schon hin und wieder gehört, du bist Tochter Gottes, du bist wertvoll, bla bla bla. Und wir haben es gehört, unser Kopf weiß es, aber unser Leben weiß es noch nicht. Also es ist noch nicht durchgedrungen zu dem, was in uns lebt. Und als Tochter Gottes zu leben, das bedeutet, dass andere in meinem Leben sehen, wie Jesus ist. Dass andere in meinem Leben sehen, dass Gott Liebe ist, dass Gott Schönheit ist, dass Gott gnädig ist, dass Gott barmherzig ist. Und Jesus möchte, dass andere das in eurem Leben sehen, wie er ist, welche Macht er hat, welche Schönheit. Und ich glaube, wer sich tief im Inneren bewusst ist, wer er ist, und das nicht nur weiß, sondern das ganz, ganz tief verinnerlicht hat in seinem Herzen, dass er Tochter Gottes ist, der wird zu Taten fähig, die er sich nicht mal erträumt hat. Weil Jesus was Größeres mit dir vorhat und mit deinem Leben. Und dazu braucht er keine perfekten Menschen, ihr Lieben. Jesus braucht keine Models dafür. Die kann er auch brauchen, aber nicht nur die. Jesus braucht nicht mal nur deine Begabungen oder deine Stärken, sondern Jesus kann sogar mit deinen Schwächen was anfangen, weil er sagt, meine liebe Tochter, da wo du schwach bist, da wo du das Gefühl hast, ach, ich kann gar nichts, da wo du das Gefühl hast, ich bin total unbegabt, da wo du das Gefühl hast, ich kann nie die Welt verändern, da sagt Jesus, da kann ich durch dich mich am allergrößten zeigen und am allermeisten zeigen. Entscheidend ist, Leute, dass wir uns Jesus zur Verfügung stellen mit allem, was wir haben, mit unserem Begabungen mit dem, was wir können, mit dem, wo wir gut sind, aber auch und gerade mit dem, wo wir nicht gut sind, da, wo wir schwach sind. Weil Jesus da was draus machen kann. Jesus plant mit dir, dass du in deinem Umfeld deine Welt veränderst. Ist euch klar, dass ihr nicht zufällig an dem Ort seid, wo ihr seid? Ihr wohnt nicht zufällig in dieser Stadt oder diesem Ort, wo ihr lebt. Ihr seid nicht zufällig in diese Familie reingeboren, wo ihr reingeboren seid. Ihr seid nicht zufällig in dieser Klasse, wo ihr seid. Ihr seid nicht zufällig in diesem Sportverein, wo ihr seid. Ihr seid da, weil Gott euch da haben will. Und weil euch Gott da hingestellt hat, weil er sagt, und ich gebe dir die Aufgabe, dass das andere dort, wo du hingestellt bist, sehen dürfen, wie ich bin, durch dich, durch dein Leben. Und jetzt denkst du vielleicht, puh, krass, puh, ist ja eine kleine Aufgabe. Ist leichter gesagt als getan, ich weiß das wohl. Das hört sich dann in so einem Seminar auch mal leicht an. Das kann man dann irgendwie auch mal leicht sagen. Ja, will ich voll gern. Juhu, ich gehe raus und verändere die Welt. Und im Alltag stellt sich dann manchmal ein, puh, ist gar nicht so einfach. Und deswegen habe ich gedacht, möchte ich euch zum Schluss 5 so wie Art Praxistipps geben, wie das vielleicht ein Ticken besser funktionieren kann, dass du lebst, wer du bist, Tochter Gottes. Und ihr werdet merken, das sind 5 Tipps, die vielleicht für die eine wichtiger ist, also der eine Tipp ist für die eine wichtiger, der andere Tipp ist für die andere wichtiger, vielleicht wahrscheinlich nicht alle 5. Ihr könnt euch dann sozusagen raussuchen. Tipp 1 ist, lerne Gott kennen. Lerne Gott kennen. Mädels, wenn andere an meinem Leben sehen sollen, wie Gott ist, dann muss ich wissen, wie Gott ist. Wenn andere, wenn ich leben möchte als Tochter Gottes, dann muss ich wissen, wie Gott mein Vater ist. Und deswegen muss ich Zeit mit ihm verbringen. Und Leute, es reicht nicht, und das sage ich in aller Ausdrücklichkeit, zum Pfingstjugendtreffen zu kommen. Pfingstjugendtreffen reicht nicht. Es reicht nicht, mir von anderen anzuhören, wie Gott ist. Wisst ihr, das ist wie wenn ich euch von meinem Mann erzähle, ja? Steve. Der ist extrem süß. Also natürlich, niemand ist perfekt, gell, aber er ist nah dran, sagen wir es mal so. Also, ich kann euch erzählen, dass der bombengut aussieht. Ich kann euch erzählen, dass der mein Leben unheimlich reich macht, dass ich von ihm mega lernen kann, dass ich ihn lieb über alles und dass er mich liebt von ganzem Herzen. Und was bringt's euch? Gar nichts. Wenn ihr wissen wollt, wie er ist, dann müsst ihr ihn kennenlernen. Dann müsst ihr nachher mit mir rauskommen. Oh je. Okay, also ihr könnt uns auch besuchen. Aber genauso ist es mit Gott. Es bringt nichts, ich erzähle euch nur über Gott. Es bringt nichts, ich erzähle euch nur, wie Gott ist und was Gott über dein Leben denkt. Du musst dich selber mit Gott beschäftigen. Du musst selber Gott kennenlernen, besser kennenlernen. Und das ist manchmal ein bisschen so ein unbeliebtes Hilfsmittel, aber das tun wir am allerbesten dadurch, dass wir Bibel lesen. Und sorry, aber ich habe das Gefühl, dass viele von uns Christen das nicht mehr tun. Und ich glaube, es ist enorm, 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 enorm wichtig, aber nicht deswegen, weil man es eben tun muss, weil es eine Regel ist. Habe ich noch Zeit oder bin ich schon am Ende? Ja, okay. Nicht, weil es eine Regel ist oder weil man das eben so macht als Christ, sondern weil ich nur dadurch kennenlerne, wie Gott ist. Und das wird dich verändern, das verspreche ich dir. Das wird man merken in deinem Leben, wenn du dich mit Gott beschäftigst, wenn du Bibel liest. Das wird man merken an Veränderungen, die in deinem Leben passieren. Ich saß gestern Abend noch in unserem Wohnzimmer und dann ist mein Blick auf unsere Orchideen gefallen, die ich euch mitgebracht habe. An den Orchideen sieht man ziemlich genau, wer die pflegt. Und zwar ist das eine Orchidee, die der Steve, mein Mann, pflegt. Und das ist eine Orchidee, die ich pflege. Ihr seht einen deutlichen Unterschied. Der Steve, der weiß einfach, wann man den Blumen, wann man den Wasser geben muss, wo man die hinstellen muss, dass die genügend Licht kriegen und so. Und ich habe die halt letztens auf so einen Schrank gestellt, ganz hoch, ganz oben, irgendwo. Und da war es zu dunkel. Naja, sie ist verdorrt, sie hat keine Blüten mehr. Und die vom Steve, die ist noch schön. Man merkt ganz genau, wer sie pflegt. Was ich sagen will, ist, man merkt in deinem Leben, wer dein Gärtner ist. Man merkt es, wenn du dich mit Gott beschäftigst. Praxistipp 2. Gebrauche deinen Mund. Ihr Lieben, wir haben unsere Münder nicht nur deswegen, dass die Lippenstiftindustrie was verdient. Benutz deinen Mund, um mit Gott zu sprechen. Und nicht nur in Gedanken. Sprech das. Sprich mit Gott. Sag ihm was. Frag ihn. Gott, was denkst du über mich? Was denkst du über mein Leben? Gott, wo möchtest du mich verändern? Ich habe doch euch am Anfang von meinem Zahnarztbesuch erzählt, gell? Und das Peinlichste an der ganzen Geschichte war der Punkt, als die Frau, die das gemacht hat, dann zu mir gesagt hat, also ich mache Ihnen jetzt noch so ein blaues Mittel auf die Zähne drauf und dann spülen sie aus. Und danach, an den Zähnen, wo das blaue Mittel immer noch dranhängt, da wird man sehen, wo sie nicht gut genug geputzt haben. Und ich dachte, oh nein, wie peinlich ist das denn? War natürlich nirgends was dran, Scherz. Es war überall blau, es war echt eklig, aber ich habe heute besonders gut meine Zähne geputzt, dass ihr jetzt nicht denkt, ich bin voll eklig im Zähneputzen. Okay, der Punkt ist, das war unangenehm, ja? Also das war unangenehm, aber letzten Endes war das gut, dass sie mir dieses blaue Mittel drauf gemacht hat, weil so weiß ich jetzt, ah okay, an der Stelle putze ich immer nicht gut. Da muss ich in der Zukunft drauf achten. Ich glaube, wenn wir mit Gott sprechen und Gott bitten, uns zu zeigen, wo er uns verändern möchte, dann zeigt er uns unter Umständen manchmal auch Punkte, die nicht so angenehm sind. Aber letzten Endes ist es gut, weil dadurch Veränderung passieren kann. Punkt 3, kehre um. Ich glaube, für manche von euch, die hier sitzen, bedeutet, als Tochter Gottes zu leben, zunächst mal umzudrehen von einem Lebensstil, der sich so eingeschlichen hat und der aber so gar nicht passt zu einer Tochter Gottes. Und es kann ganz unterschiedlich aussehen. Für manche kann das vielleicht heißen, du hörst auf, ständig schlecht über dich zu denken. Ständig schlecht über dich zu reden. Ich kann gar nichts. Ich bin voll hässlich. Oder über andere schlecht zu denken oder schlecht zu reden. Denn wisst ihr, ich bin mir nicht sicher, ob andere sehen können in meinem Leben, was für ein wunderbarer Schöpfer Gott ist, wenn ich über seine Geschöpfe die ganze Zeit sage, hässlich, scheiße, kann gar nichts. Und für andere ist es vielleicht dran, erstmal einen verantwortungsvollen Umgang mit deinem Körper zu lernen. Vielleicht ist es endlich an der Zeit, in Therapie zu gehen und gegen deine Magersucht anzugehen. Vielleicht ist es endlich an der Zeit, dir Hilfe zu suchen, um im Ritzen aufzuhören. Weil dein Körper von Gott geschaffen ist und wertvoll ist. Und andere daran sehen sollen, dass er wertvoll ist. Das war, ist übrigens der Grund, warum ich mit dem Rauchen aufgehört habe. Ich habe 10 Jahre lang geraucht, mindestens 10, 12 Jahre lang geraucht. Und ich habe damit aufgehört, nicht deswegen, weil man das eben nicht macht als Christ, sondern ich habe damit aufgehört, weil mir klar wurde, krass, ich mache meine Lunge mit Gewalt kaputt und ich habe eine gesunde Lunge geschenkt gekriegt. Gott hat mich gesund mit einem gesunden Körper gemacht und ich mache es mit Gewalt kaputt. Was mache ich da mit dem, was Gott wertvoll erachtet? Wisst ihr, das ist wie wenn ihr selber was herstellt, ja? Also stellt euch vor, ihr schafft irgendwas, ihr malt irgendwas, ihr produziert irgendwas und jemand anderes kommt und tritt dagegen und sagt, hässlich. Ja, vielen Dank auch. Was glaubt ihr denn, wie es Gott geht? Und für manche heißt es vielleicht umkehren, kehre um, heißt vielleicht, ich muss aus einer Beziehung rausgehen. Weil ich merke, durch diese Beziehung oder diese Bekanntschaft, da werde ich nicht mehr so wie eine Tochter Gottes, sondern ich werde eher weniger so. Diese Beziehung zieht mich eher weg von Gott als hin zu Gott. Und für manche heißt es vielleicht, einen Neuanfang zu machen. Mit jemandem, mit dem du schon seit Wochen nicht mehr redest. Seit Monaten vielleicht keinen Kontakt mehr hast. Für andere ist es dran, vielleicht mit deinen Eltern zu sprechen. Und sie um Vergebung zu bitten. Weil du im Streit auseinandergegangen bist mit ihnen, bevor du hierher gekommen bist. Und wenn du merkst, ja, es gibt einen Punkt in meinem Leben, da legt Gott gerade den Finger drauf, da zeigt Gott mir gerade im Moment, das ist das, wo ich umkehren muss, wo ich wieder zu dem zurückkommen muss, was einer Tochter Gottes entspricht, dann tu das. Dann fang neu an, heute noch. Schieb's nicht raus, heute noch. Praxistipp 4, such dir eine Verbündete. Mega hilfreich. Such dir eine andere Frau, ein anderes Mädchen, was genauso sagt, ich möchte als Tochter Gottes leben. Denn es ist so viel einfacher, wenn ihr euch gegenseitig ermutigen könnt, wenn ihr euch gegenseitig erinnern könnt, hey, pass mal auf, du wolltest doch eigentlich wirklich als Tochter Gottes leben. Andere sollten doch an deinem Leben sehen, wie Jesus ist. Such dir eine Verbündete. Und mach's am besten gleich, wenn du schon weißt, ah ja, da fällt mir ja die, was weiß ich, Hannah ein, dann mach das am besten gleich aus mit ihr. Gleich nachher, nach dem Seminar oder ruf sie an. Das ist wichtig, werd konkret. Sonst verpufft dieses Seminar, ja? Und nachher bleibt alles beim Alten. Und der letzte Praxistipp. Wähl heute und entscheide dich täglich. Wähle heute und entscheide dich täglich. Wenn du sagst, ja, ich möchte das. Ich möchte Tochter Gottes sein. Ich möchte es annehmen in meinem Leben. Und ich möchte es nicht nur sein, ich möchte es auch leben. Ich möchte, dass Leute an meinem Leben sehen, wie Jesus ist. Ich möchte, dass Jesus mich verändert. Ich möchte, dass das Leute immer mehr sehen können in meinem Leben. Ich möchte meine Welt verändern. Sag Grüße. Ich möchte meine Welt verändern. Ich möchte mich Jesus ganz zur Verfügung stellen mit allem, was ich kann, mit allem, was ich bin und mit allem, was ich nicht kann und was ich nicht bin. Dann entscheide das heute. Aber... Und das ist echt wichtig. Entscheide das täglich. Denn das reicht nicht, einmal zu entscheiden. Es ist wichtig, das zu pflegen, diese Entscheidung. Immer wieder neu zu sagen, ja, Jesus, und heute stehe ich auf. Heute stehe ich auf und ich möchte als deine Tochter leben. Heute möchte ich das leben. Macht euch eine Erinnerung ans Handy rein, die jeden Tag aufploppt. Achtung, lebe als Tochter Gottes. Sei Tochter Gottes. Das ist wie mit diesen Orchideen, ja, einmal gießen reicht nicht, habe ich gelernt. Die müssen dauerhaft gegossen werden, die müssen gepflegt werden. Ich hoffe, dass euch der ein oder andere Tipp so ein bisschen hilft und euch unterstützt in eurem Alltag. Und Mädels, dann lasst uns zu Frauen werden, die sich von Gott verändern lassen. Lasst uns zu Frauen werden, die leben, was sie sind, Töchter Gottes. Lasst uns zu Frauen werden, die diese Welt verändern. Glaub mir, Jesus hat mit deinem Leben was Großes vor. Jesus möchte mit deinem Leben dein Umfeld verändern. An deinem Leben können andere sehen, wer Jesus ist. Lasst uns zu solchen Frauen werden, die das leben. Wie würde unsere Welt anders aussehen? In einem Jahr, in zwei Jahren, wenn wir konsequent das leben, wer wir sind. Lasst uns zu Frauen werden, an denen andere Frauen oder andere Menschen sehen, wie schön und wie gütig und wie liebevoll, wie barmherzig unser Gott ist. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit.